Der Mann am Kreuz. Der Mann am Kreuz, das ist jetzt keine Verwechslung vom Sonntag, als ich schon mal über den Mann am Kreuz predigte. Ich habe das bewusst noch mal hier angeführt. Wir haben über Jesus als unser Vorbild nachgedacht. Das Vorbild, das er uns eben darin gab, dass er das Leiden des Kreuzes erduldet hat. Aber das war ja nur die erste von 6 Predigten zum Kreuz. Jesus als Vorbild, das genügt nicht, wenn wir gerettet werden wollen. Jesus hat am Kreuz viel mehr geleistet, als nur uns ein Vorbild zu geben, ein Beispiel für Selbstlosigkeit und Feindesliebe, ein Beispiel für Geduld und Treue bis in den Tod. Darüber haben wir ja gesprochen. Es gibt heutzutage viele, leider vor allem Theologen, die meinen, das, was Jesus getan hat, beschränkt sich genau darauf. Das sei alles, was am Kreuz geschah. Jesus demonstrierte, wie man Leiden geduldig erträgt. Jesus demonstrierte, wie sehr er uns lieb hat, dass er sogar bereit ist, für uns zu sterben. Und wir sollen von ihm lernen und ihm das nachmachen. Also wenn das wirklich alles wäre, dann wären wir arm dran. Sich ans Kreuz nageln zu lassen, das wäre eine sehr merkwürdige Art, jemand anders seine Liebe zu beweisen. Stellen Sie sich vor, Sie gehen mit einem Freund an der Limmat spazieren. Mit einem Mal springt Ihr Freund vor Ihren Augen in den Fluss. In voller Montur, er pustet, er strampelt, er geht beinahe unter. Er hat Mühe, der Strömung standzuhalten. Er schafft es, wieder ans Ufer zurückzuschwimmen. Und wie er glücklich wieder neben Ihnen steht, erklärt er: Weißt du, ich wollte dir nur zeigen, wie lieb ich dich habe. Ich wollte dir zeigen, wozu meine Liebe zu dir fähig ist. Für dich springe ich sogar in den Fluss. Ich fürchte, Sie würden Ihren Freund nicht für besonders lieb halten, sondern für ein bisschen Meschugge. Aber angenommen, Sie wären Nichtschwimmer und Sie fallen in den Fluss und Ihr Freund sieht plötzlich nur noch die Haarspitzen von Ihnen. Wenn er jetzt ins Wasser springt, dann ist das höchst sinnvoll. Da rettet er Sie vor dem sicheren Tod. Diesmal hat er tatsächlich Ihnen seine Liebe erwiesen. Und genauso muss auch ein Zusammenhang bestehen zwischen dem Sterben von Jesus und unserer Hilfsbedürftigkeit. Sein Opfer dort am Kreuz muss mir in irgendeiner Weise etwas nützen. Andernfalls käme ich ja gar nicht auf die Idee, dass mir hier jemand in besonderer Weise seine Liebe zeigt. Was habe ich schließlich davon, dass vor 2000 Jahren jemand vor den Toren von Jerusalem ans Kreuz genagelt wurde? Was hat mir das genützt? Da hätte mir Jesus besser einen Sack voll Silber und Gold hinterlassen. Da hätte ich wenigstens was davon. Wie kann die Bibel sagen, Gott hat uns seine Liebe dadurch erwiesen, dass er seinen einzigen Sohn für uns hergab? Johannes 3,16. Wie kann die Bibel das sagen? Wo ist der Zusammenhang zu uns und unserer Not? Gott lässt seinen Sohn ans Kreuz schlagen. Und das sollen wir daraus auf Gottes Liebe schließen? Man würde eigentlich eher auf Hartherzigkeit schließen, auf Herzlosigkeit und Grausamkeit des Vaters seinem Sohn gegenüber. Und doch steht in der Bibel, Gott hat seinen Sohn lieb und er hat die Welt lieb. Und deswegen hat er das mit dem Kreuz inszeniert. Es muss einen Zusammenhang geben zwischen dem Kreuz von Jesus und unserer Hilfsbedürftigkeit. Und diesen Zusammenhang, den gibt es. Das Stichwort, das die Verbindung herstellt, das die Brücke schlägt zwischen dem Kreuz von damals und uns heute, dieses Stichwort heißt für unsere Sünden. Immer wieder, wenn in der Bibel vom Kreuz von Jesus die Rede ist, wird das dazugefügt. Gott hat uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt. 1. Johannes 4, Vers 10. Oder 1. Korinther 15, 3. Jesus starb am Kreuz für unsere Sünden. Immer wieder für unsere Sünden. Dort ist der Zusammenhang, dort ist der Schlüssel. Jesus sprang nicht aus Spaß an der Freude ins Wasser, sondern um uns vor dem Ertrinken zu bewahren. Jesus ließ sich nicht kreuzigen, einfach um zu beweisen, wie viel er aushalten kann. Er ließ sich kreuzigen als Sühneopfer für unsere Sünden. hier habe ich jetzt die ganze Predigtreihe, die verschiedenen Themen, die wir uns ansehen wollen. Wie gesagt, das Vorbild, das haben wir schon abgehandelt. Ich möchte im Folgenden, in den nächsten Predigten, einfach verschiedene Facetten von dem aufzeigen, was Jesus am Kreuz für uns geleistet hat. Wenn ich Sie fragen würde, was hat denn Jesus am Kreuz für uns getan, dann fassen Sie und ich das in der Regel in so ein paar Schlagwörtern zusammen. Erlösung, Rechtfertigung, Versöhnung. Das ist alles total korrekt, theologisch wasserdicht. Aber dummerweise sind das sehr abstrakte Ausdrücke. Man weiß gar nicht recht, was sich dahinter so verbirgt, was man sich vorstellen soll unter Rechtfertigung, unter Erlösung. In Wirklichkeit greifen diese Begriffe auf Erfahrungen zurück, die die Menschen damals in ihrem Alltag machten. Jeder einzelne von diesen Ausdrücken beschreibt auf höchst anschauliche Weise ein Stück von dem, was Gott zu unserer Rettung getan hat. Sehen Sie sich mal den dritten Begriff an, Gottes Lösegeld. Dahinter steckt, ich habe das einfach dann eben umformuliert, damit es anschaulicher und interessanter wird, dahinter steckt der Begriff der Erlösung, den wir uns dann ansehen wollen. Was steckt hinter Gottes Friedensstifter? Dahinter steckt das, was wir Versöhnung nennen. Was steckt hinter Gottes, unser Rechtsanwalt? Dahinter steckt der Begriff der Rechtfertigung, ein sehr missverständlicher Begriff. Und hinter Gottes Bundesbeauftragter, na, das ist klar, da steckt der Bund, der neue Bund. Und wenn wir jetzt zu unserem heutigen Thema gehen, was steckt hinter Sündenbock? Das ist vielleicht das Schwierigste. Dahinter steckt der Begriff der Sühne. Und damit wollen wir uns heute befassen. Also das sind sozusagen die Ableitungen der verschiedenen Begriffe, die wir dann im Laufe der Zeit miteinander ansehen werden. Sündenbock hat es mit Sühne zu tun. Jesus, unser Sündenbock. Der Mann am Kreuz, unser Sündenbock. Ich habe ihn auch noch hier, einen Sündenbock, abgebildet. Ich weiß nicht, man sieht es fast nicht, es ist so blass. Naja, der steht also mitten in der Wüste. Von dem werden wir es dann haben. Sühne. Sühne ist ein total schwieriges Wort. Man weiß gar nicht so recht, wie man das definieren soll, wie man das umschreiben soll. Fangen wir lieber mit was Einfacherem an, was Anschaulicherem, eben mit dem Sündenbock. Was ein Sündenbock ist, das wissen wir. Man kann auch sagen, Prügelknabe oder ein Watschenmann. Also ein Sündenbock, das ist jemand, auf den man Sachen abwälzt, mit denen man selber konfrontiert ist und die man gerne loswerden würde. Und dann sucht man sich eben sozusagen einen Pseudoschuldigen, einen Sündenbock. Wenn eine Fußballmannschaft verliert, dann ist in aller Regel der Schiedsrichter dran schuld. Der hat zwar gut gepfiffen, aber er muss halt hinterher dafür herhalten, dass die Kicker schlecht gespielt haben. Sündenbock. Der römische Kaiser Nero, der brauchte auch mal einen Sündenbock. Im Jahr 64 nach Christus brach in Rom ein Brand aus. Und durch den starken Wind und die dichte und hohe Bebauung und viele Holzhäuser hat sich das rasend schnell über ganz Rom ausgebreitet. Innerhalb von 9 Tagen wurde sozusagen die ganze Stadt in Schutt und Asche gelegt. Einige Stadtteile komplett vernichtet. Und da entstand sehr schnell das Gerücht, Nero selber habe das Feuer legen lassen. Und zwar, weil er die Stadt neu aufbauen wollte. Und insbesondere wollte er Platz schaffen für einen riesigen Palast mitten in der Stadt. Das war bedrohlich für Nero. Der Kaiser selber brennt seine Hauptstadt ab. Ja, da brauchte er einen Sündenbock, Schuldige, auf die er sozusagen dieses Gerücht abwälzen konnte. Und er hat den Sündenbock gefunden. Er hat gesagt, das waren die Christen. Das ist die Sekte der Christen, die war damals nicht beliebt, weil sie eben nicht zu den römischen Göttern beteten, sondern einen neuen, anderen Gott einführten. Die waren den Leuten suspekt und es war gar nicht schwer, sozusagen jetzt diese Schuld auf die Christen abzuwälzen, die ja überhaupt nichts zu tun hatten mit dem Brand. Und sie wurden verhaftet, viele wurden mit zu grausamen Todesstrafen verurteilt, die meisten wurden verbrannt, das entsprach dem römischen Recht bei Brandstiftung. Einige wurden gekreuzigt, in Felle gesteckt, in der Arena den wilden Tieren vorgeworfen. Das war die Christenverfolgung unter Nero und die Christen mussten als Sündenbock herhalten. Keiner von uns will gerne Sündenbock sein. Denn dann würden wir ja für was verantwortlich gemacht, wo wir gar keine Schuld tragen. Das ist ja, das steckt ja in dem Wort Sündenbock mit drin. Der hat eigentlich gar keine Sünde begangen. Aber man macht ihn dazu. Und wenn wir jemand anders zum Sündenbock machen, dann haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir ja nur von unserer eigenen Schuld ablenken wollen. Wir suchen einen Schuldigen für unseren Misserfolg oder unser Fehlverhalten. Sündenbock. Ein Bock ist ja eigentlich ein Tier. Aber wenn wir jemanden zum Sündenbock stempeln, dann sind das in aller Regel Menschen, die wir dazu machen. Wissen Sie, im Mittelalter, da hat man tatsächlich Tiere für schuldig erklärt. Ich lese Ihnen da mal was vor, einen kleinen Absatz. Da wurden auch Tiere für Straftaten vor Gericht gestellt. Es sind zahlreiche Fälle überliefert. So wurden beispielsweise des Öfteren Schweine wegen Kindestötung angeklagt und zum Tod am Galgen verurteilt. Außerdem sind Prozesse gegen Wölfe, Mäuse, Heuschrecken und eben auch Ziegenböcke belegt. Mit Ausnahme der Tatsache, dass es sich bei den Angeklagten um Tiere handelte, wurden die Prozesse ganz normal nach damaligem Rechtsverständnis geführt, inklusive der Plädoyers, der Anklage und der Verteidigung. Das Pech dieser Sündenböcke lag darin, für menschliche Fehler verantwortlich gemacht zu werden. Fraß ein Borstenvieh, bekanntlich ein Allesfresser, ein Kleinkind an und tötete es, wurde nicht wie in der heutigen Zeit gefragt, wieso die Eltern ihr Kind nicht besser beaufsichtigt hatten oder der Besitzer sein Schwein, sondern dem Schwein wurde der Prozess gemacht. Derartige Tierprozesse gab es vereinzelt noch bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Da wurden also wirklich Böcke zu Sündenböcken gemacht. Ja? Da wurden Tiere für schuldig erklärt. Das ist gar nicht so abwegig. Wenn man die Redensart vom Sündenbock zurückverfolgt bis zu ihrem Ursprung, dann stößt man dort wirklich und wahrhaftig auf einen Bock, einen echten Ziegenbock. Und diese Geschichte, die steht eben in der Bibel und die lese ich Ihnen jetzt vor. Da steht im Alten Testament, noch genauer im 3. Buch Mose, Kapitel 16. 3. Mose 16 ist das große Kapitel über den großen Versöhnungstag, den Yom Kippur, der ja bis heute in Israel gefeiert wird. Eigentlich müsste der ganz wörtlich übersetzt nicht großer Versöhnungstag heißen, sondern großer Sühnetag. Von Sühne wollen wir ja sprechen. Also, ich lese einmal natürlich nicht das ganze Kapitel, sondern zwei kleine Passagen, in denen unser Ziegenbock vorkommt. Aaron soll die beiden Böcke zu mir an den Eingang des heiligen Zeltes bringen. Also hier spricht Gott. Das Los soll entscheiden, welcher Bock mir, dem Herrn, und welcher Asasel gehört. Der Bock, den das Los für mich bestimmt, wird mir von Aaron als Opfer für die Schuld des Volkes dargebracht. Der andere soll lebend vor mich gestellt und mit der Schuld des Volkes beladen zu Asasel in die Wüste getrieben werden. Und jetzt machen wir einen kleinen Sprung. In Vers 21 heißt es dann, Aaron soll seine beiden Hände auf den Kopf des Bockes legen und über ihm alle Verfehlungen aussprechen, durch die sich die Leute von Israel schuldig gemacht haben. So legt er alle Sünden des Volkes dem Bock auf den Kopf und lässt dann das Tier durch einen dazu bestellten Mann in die Wüste jagen. Der Bock trägt alle diese Sünden weg und bringt sie in eine unbewohnte Gegend. Das ist eben hier unser Ziegenbock in der Wüste. Asasel kommt hier vor. Was Asasel bedeutet, das lässt sich ganz einfach nicht mehr feststellen. Das Wort kommt nur in diesem Kapitel vor, nur viermal im Zusammenhang mit dem Sündenziegenbock. Vielleicht bedeutet es Wegschaffung, Beseitigung, eben weil nicht nur der Bock in die Wüste geschafft wurde, sondern mit ihm die Sünden. Die erträgt, manche übersetzen auch das Wort Asasel direkt mit Sündenbock, auch das ist denkbar. Aber man muss einfach sagen, zum Glück ist der Vorgang, und der hier beschrieben wird, unabhängig davon, was Asasel genau bedeutet, der Vorgang als solcher ist ziemlich klar. Zwei Ziegenböcke sind da. Einer wird als Sühneopfer, da haben wir wieder das Stichwort Sühne, für die Schuld des Volkes dargebracht. Und der andere wird mit der Schuld des Volkes beladen, zu Azazel in die Wüste getrieben. Und in Vers 30, das habe ich jetzt nicht mehr hier abgedruckt, in Vers 30 heißt es dann zusammenfassend, an diesem Tag, dem Yom Kippur, wird für eure Sünden Sühne geleistet und eure Unreinheit wird von euch genommen. Wenn wir hören, dass Unreinheit von uns genommen wird, oder wir würden sagen, dass Gott unsere Schuld wegnimmt, dann denken wir natürlich an das Stichwort Vergebung. Unsere Sünden werden uns vergeben. Das stimmt natürlich. Aber der Vergebung geht etwas voraus. Und das nennt die Bibel Sühnung. Unsere Sünden müssen zuerst gesühnt werden, bevor sie vergeben werden können. Erst die Sühnung, dann die Vergebung. Erst die Sühnung, dann die Versöhnung. Das klingt jetzt reichlich kompliziert. Ich weiß, und das ist ein bisschen kompliziert. Ich will versuchen, das zu erklären. Fangen wir am besten bei Gott an. Gott ist frei von jeder Sünde. Er begeht kein Unrecht. Gott ist heilig, wie die Bibel das nennt. Und der Mensch, so wie Gott ihn geschaffen hat, damals im Paradies, der war ebenfalls ohne Sünde. Zwischen Gott auf der einen Seite und Adam und Eva auf der anderen Seite herrschte ungetrübte Gemeinschaft. Es gab keine Lieblosigkeit, es gab keine Lüge, es gab keine Heimlichtuerei, es gab kein Misstrauen. Gott gab ihnen Gebote und sie befolgten sie. Und dann, von einem Tag auf den anderen, entschieden sich Adam und Eva, nicht mehr den Willen Gottes zu tun, sondern ihren eigenen. Sie wollten plötzlich nicht mehr Gottes Plan erfüllen, helfen, sondern ihre eigenen egoistischen Pläne verwirklichen. Und das ist der Kern jeder Sünde. Die Auflehnung gegen Gott, die Gleichgültigkeit Gott gegenüber. Wir denken bei Sünde viel zu sehr in der Kategorie von einzelnen Tatsünden. Das ist schon richtig. Irgendeine Unfreundlichkeit, irgendein barsches Wort, irgendeine Schummelei. Das sind alles Sünden, aber es sind sozusagen Sünden zweiten Grades. Es sind Symptome der Ursünde. Die Ursünde, die Sünde ersten Grades ist, Gott aus dem Leben auszuklammern. Nicht nach Gott zu fragen, sondern den Weg zu gehen, der einem selber am besten passt. Und wenn wir uns doch mal mit Gott beschäftigen, dann so, wie wir das für gut halten, nicht wie Gott das von uns möchte. Also, am Anfang stand eine durch nichts beeinträchtigte offene Beziehung zwischen Gott und Mensch. Und jetzt plötzlich steht die Sünde dazwischen. Jetzt ist die Beziehung vergiftet. Sünde passt nicht in Gottes heile, heilige Welt. Die ist dort ein Fremdkörper. Sie ist ein unerträglicher Störfaktor. Deswegen mussten Adam und Eva das Paradies verlassen. Deshalb mussten sie sterben. Wo Gott ist, ist Leben. Und wer sich von Gott abwendet, dem bleibt nur der Tod. Sünde hat in Gottes Welt kein Existenzrecht. Sie muss sozusagen ausgetrieben werden, sie muss bestraft werden. Und das nennt die Bibel Sühne. Die Sünde muss in irgendeiner Weise beseitigt werden. Die Sünde muss eben weggeschafft werden, gesühnt werden. Wenn man heute, wir nennen das eigentlich Strafe, wenn man heute von Strafe redet, dann denkt man vor allem an die pädagogische Seite, die erzieherische, die steht im Vordergrund. Wie kann man den Delinquenten möglichst rasch wieder in die Gesellschaft eingliedern? Man blickt sozusagen nach vorne, in die Zukunft. Aber Strafe hat es in erster Linie mit der Vergangenheit zu tun. Worin bestand das Unrecht? Und was für eine Sühne muss dem Verbrecher auferlegt werden? Das ist völlig unabhängig von einer möglichen Versöhnung und Vergebung. Der Einbrecher kann die Tat bereuen. Er kann das ganze gestohlene Gut dem Besitzer zurückgeben. Sein Opfer kann ihm verzeihen. Und trotzdem wird der Richter den Dieb zu einer Gefängnisstrafe verurteilen. Das ist die Sühne für die Schuld. Ein Staat, der Unrecht dulden würde, der würde sich selber zugrunde richten. Wenn das schon unter uns Menschen so ist, dann ist das bei Gott noch viel mehr so. Die irdischen Richter, die Recht sprechen, die sind ja selber nicht frei von Schuld. Dagegen der göttliche Richter, der über Unrecht spricht, der hat nichts mit Sünde zu schaffen und verabscheut Unrecht in jeder Form. Wir alle haben uns so sehr an Sünde gewöhnt, die ist wie eine zweite Haut für uns geworden. Wir finden sie gar nicht mehr besonders tragisch. Vor allem, wenn wir selber was Verkehrtes machen. Das ist überhaupt nicht tragisch, denken wir. Wir registrieren kaum noch, welche Zerstörungen die Sünde anrichtet, bei uns und anderen. Und manchmal erscheint uns die Sünde sogar mehr verlockend als abstoßend. Die Luft, die wir atmen, ist die Luft der gefallenen Welt. Aber Gott atmet eine andere Luft. Gottes Welt ist heilig. Sünde ist für ihn der Horror schlechthin. Er weiß, dass seine gute Schöpfung von der Sünde infiziert wurde und zugrunde gerichtet wird, wenn er nichts dagegen unternimmt. Wissen Sie, wie die Bibel diese Haltung Gottes gegenüber der Sünde nennt? Zorn. Das ist der Zorn Gottes. Zwei Stellen dazu, von unzähligen Stellen. Die Bibel ist voll von Gottes Zorn, von Versen, die darüber sprechen. Das passt uns vielleicht nicht sehr in den Kram, aber es ist so. Wir müssen uns dem stellen. Römer 1,18. Gott lässt seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel her lässt er ihn über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen hereinbrechen. Oder aus dem Johannesevangelium 3,36, wer an den Sohn, an Jesus Christus glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen. Der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist unschön. Wir hätten lieber diese ganzen Stellen nicht in der Bibel, die vom Zorn reden. Noch dazu, vom Zorn Gottes. Zorn empfinden wir als etwas sehr Negatives. Und wenn dann auch noch Gott mit Zorn in Verbindung gebracht wird, dann ist das für uns, das ist fast unerhört. Das passt doch nicht zu Gott. Gott ist doch die Liebe in Person. Wie kann er da zornig sein? Nun, Zorn bei Gott ist nicht dasselbe wie Zorn bei uns Menschen. Unser Zorn ist vor allem ein heftiges Gefühl, ein erregtes Aufbrausen. Er ist unberechenbar und häufig auch unkontrolliert. Wir sprechen dann vom Jähzorn. Und deswegen sagt Paulus in Epheser 4, 26, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Zorn mündet ganz schnell in Sünde. Gottes Zorn dagegen ist sozusagen seine Charaktereigenschaft, eine seiner Charaktereigenschaften, ganz genauso wie seine Liebe. Gottes Zorn ist konsequent, ist beständig, ist unparteiisch. Das gehört zu seiner Natur, genauso wie die Liebe zu seiner Natur gehört. Gottes Zorn ist die Haltung des heiligen und gerechten Gottes, wenn er mit Bösem konfrontiert ist. So einfach. Man könnte sagen, Gottes Zorn ist die unverzichtbare Rückseite seiner Liebe. Wenn Gott aufhören würde, bei Sünde zornig zu werden, dann wäre er nicht mehr gerecht. Dann könnten wir uns nicht mehr auf ihn verlassen. Dann wäre seine Liebe zu einer bloßen Sentimentalität degradiert und degeneriert. Ein Gott, der Fünfe gerade sein lässt und sich über Unrecht nicht mehr aufregt, auf so einen Gott können wir verzichten. Jetzt verstehen wir etwas besser, wieso Gott bei Schuld Sühne fordert. Er kann das Böse nicht einfach akzeptieren. Und wie sieht die Sühne aus? Was sagte Gott zu Adam? An dem Tag, an dem du von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen isst, musst du sterben. Das ist die Sühne, das ist die Strafe, das ist die Konsequenz. Die Strafe für Sünde ist der Tod. Und eigentlich müssten wir alle wegen unserer Auflehnung gegen Gott sterben. Eigentlich müssten wir alle längst tot sein. Aber, und hier kommt jetzt endlich unser Kapitel 3. Mose 16 ins Spiel, der große Versöhnungstag. Aber Gott bietet uns einen Ausweg an. Bei den Israeliten sah der Ausweg folgendermaßen aus. Sie mussten Gott ein Rind oder ein Schaf oder eine Ziege als Opfer darbringen. Und Gott sah den Tod des Tieres so an, als wäre der Sünder selber gestorben. Stellvertretende Strafe. Das unschuldige Tier stirbt und der schuldige Mensch geht frei aus und darf leben. Deswegen heißt dieses Opfer Sündopfer oder Sühneopfer. Am großen Versöhnungstag, da haben wir es gleich mit zwei Tieren zu tun. Zwei Ziegenböcke sind im Spiel. Und im Grunde genommen sind beide Ziegenböcke Sündenböcke. Der eine wird geschlachtet, er stirbt anstelle des Volkes, Sündenbock. Dem anderen legt der hohe Priester die Hände auf den Kopf, bekennt alle Verfehlungen des Volkes, der Israeliten, und dann lässt er das Tier durch einen dafür bestellten Mann in die Wüste jagen. Wieder ein Sündenbock. Das wird in eine öde Gegend gejagt, wo es kein Zurück mehr gibt. In späteren jüdischen Schriften wird berichtet, dass man den Bock in der Wüste an einen steilen Abhang geführt und dann dort hinuntergestürzt hat. Sozusagen, dass die Sünden mit Sicherheit nie mehr hochkriechen und wieder zurückkehren konnten. Dieser ganze Vorgang, der symbolisiert auf großartige Weise, was bei der Sühne vor sich geht. Der erste Sündenbock stirbt ersatzweise für Israel. Also ist die Schuld jetzt vollumfänglich bestraft, gesühnt. Der zweite Sündenbock läuft dann mit der Schuld in die Wüste. Also ist die Schuld beseitigt, weit weggetragen. Die Israeliten haben nichts mehr mit ihr zu schaffen. Beide Ziegenböcke zusammen beschreiben höchst anschaulich, was Sühnung und was dann Vergebung konkret bedeutet. Sie mussten sich nur die Ziegenböcke anschauen und überlegen, was ist mit ihnen passiert. Der eine wird geschlachtet für mich, der andere wird in die Wüste geschickt, weg ist die Sünde. Und das ist das Ergebnis, wenn Gott für uns die Sühne übernimmt. Wenn man den Sündenbock vor sich sieht, der da mitsamt unserer Schuld irgendwo am Horizont in der Wüste verschwindet, dann fallen einem gleich noch ein paar andere ganz ähnliche Bilder aus der Bibel ein. Wenigstens, ich habe sofort an die anderen Bilder denken müssen, die die Bibel noch verwendet. Zum Beispiel aus Psalm 103. So fern der Osten vom Westen liegt, so weit entfernt Gott die Schuld von uns. Oder Micha, Kapitel 7, ganz am Schluss des Propheten: Du wirst mit uns Erbarmen haben und all unsere Schuld wegschaffen. Du wirst sie in das Meer werfen, dort, wo es am tiefsten ist. Das sind jedes Mal Bilder dafür, dass Gott unsere Schuld so von uns wegnimmt, dass sie einfach nicht mehr aufzufinden ist. Er trägt sie so weit weg, dass wir dort nicht mehr hinkommen, wo sie jetzt lagert. Von Jerusalem in die Wüste, von Osten nach Westen, vom Land bis auf den Meeresgrund. Gott legt die denkbar größte Distanz zwischen uns und unsere Verfehlungen. Er schafft uns die Sünde buchstäblich vom Hals. Jetzt frage ich Sie, was steckt eigentlich hinter diesen Anordnungen Gottes vom großen Versöhnungstag? Steckt jetzt da seine Liebe dahinter oder sein Zorn? Klar, spontan würden wir sagen, seine Liebe, sein Erbarmen mit uns. Aber wenn man ein bisschen nachdenkt, dann begreift man, beides steckt dahinter. Seine Liebe und sein Zorn. Sein Zorn auf die Sünde und seine Liebe zum Sünder. Oder man könnte es noch ein bisschen präziser formulieren. Sein Zorn auf den Menschen als Sünder und seine Liebe zu demselben Menschen eben als Mensch, als sein Geschöpf. Gott erfindet und akzeptiert diese stellvertretende Sühne, weil er uns so lieb hat, dass er uns retten will und wieder wie ursprünglich in einer tiefen, echten Beziehung mit uns leben will. Es gibt einen wunderschönen Vers beim Propheten Hesekiel, Kapitel 18, da heißt, sagt Gott, meint ihr, ich hätte Freude daran, wenn ein Mensch wegen seiner Vergehen sterben muss? Nein, ich freue mich, wenn er von seinem falschen Weg umkehrt und am Leben bleibt. Und indem Gott das anordnet mit den beiden Ziegenböcken, sorgt Gott dafür, dass wir vom falschen Weg umkehren können und am Leben bleiben und eben nicht sterben müssen. Nicht? Das mit der Stellvertretung, das war nicht die Idee von uns Menschen. Viele denken ja, dass, wenn man von Gottes Zorn redet, das ist unerhört. Und dann denken sie, wir Menschen müssten Gott gnädig stimmen. Das ist nicht so. Gott ist gleichzeitig gnädig gestimmt. Obwohl Gott zornig ist über die Sünde und den Sünder, ist er gleichzeitig liebevoll und hat in seiner Liebe sich einen Weg überlegt, wie wir herauskommen aus dieser Sackgasse, in die unsere Schuld uns treibt und in der sein Zorn uns gefangen hält. Er hat sich eine Lösung ausgedacht, damit wir eben nicht dem Gericht und dem Tod verfallen. wenn man die heidnischen Götter ansieht, alle Götter damals um Israel her und alle Götter bis heute in allen anderen Religionen, dann läuft das immer nach dem gleichen Muster ab. Der Gott ist irgendwie unberechenbar, willkürlich, zornig, je nachdem, hat seine Launen, kann mal einfach aus heiterem Himmel den Blitz runterfahren lassen, jemand strafen, und man muss als Mensch sich überlegen, wie kann ich Gottes Zorn besänftigen, was kann ich opfern, was kann ich tun. Die Leute opfern, ich weiß nicht was, bis hin zu ihren eigenen Kindern, die sie auf dem Altar schlachten, um irgendwelche Götter gnädig zu stimmen. Es geht vom Menschen aus, er überlegt sich, wie kann ich Gottes Zorn von mir abbiegen. Das ist bei Gott ganz anders. Gott selber hat seinen Zorn sozusagen von uns weggerichtet, indem er diesen Ausweg erfunden hat mit der Stellvertretung. Das haben nicht wir gemacht, das hat Gott selber sich ausgedacht. Das ist übrigens nicht mal bei Allah anders, im Islam. Auch dort weiß der Mensch, der Moslem, bis zum Schluss nicht, ob Gott ihm gnädig ist. Selbst der frömmste Moslem kann nicht auf seinem Sterbebett sagen, ob er nun schließlich im Paradies sein wird oder nicht. Das ist Allahs Willkür. Letztlich entscheidet der allmächtige Allah ganz nach seinem Ermessen. Er kann den größten Sünder in den Himmel holen und er kann den frömmsten Moslem in die Hölle verdammen. Das ist in der Bibel anders. Das hat unser Gott anders gemacht. Sein Zorn ist nicht willkürlich und Gott selber findet den Ausweg. Wissen Sie noch, wie unser heutiges Predigtthema heißt? Der Mann am Kreuz, unser Sündenbock. Vielleicht ist es Ihnen noch gar nicht aufgefallen, aber ich habe bisher noch kein Wort vom Mann am Kreuz verloren. Wir haben bisher nur über das Alte Testament geredet. Das muss sich jetzt schleunigst ändern. Also reden wir vom Mann am Kreuz, reden wir von Jesus. Die beiden Ziegenböcke vom großen Versöhnungstag, die waren, wenn man sich's genau überlegt, doch nur ein Ersatz. Die sind doch nur Symbole. Überhaupt alle Opfertiere im Alten Testament sind Symbole gewesen. Das waren gut gewählte Symbole. Ohne Zweifel, die Tiere mussten rein sein und fehlerlos, wie das unschuldige Leben. Und doch, wenn ein Israelit so ein Tier opferte oder seine Schuld auf dem Kopf des Ziegenbockes bekannte und nur ein bisschen nachdachte, dann musste er begreifen, dieses Tier kann niemals ein vollgültiger, vollwertiger Ersatz für mich sein. Ich habe ein Gewissen. Das Schaf hat kein Gewissen. Ich habe wissentlich gegen Gott gehandelt. Das Schaf oder die Ziege, die handelt instinktmäßig, die kann gar nicht bewusst etwas gegen Gott tun. Nein, alle diese Opfer sind nur ein Notbehelf. Die sind keine echte Stellvertretung. Die sind bestenfalls stellvertretende Stellvertreter. Der wahre Stellvertreter, der muss erst noch kommen. Ich glaube, dass all diese ständig wiederholten Opfer dem Volk Gottes einerseits das Bewusstsein wachhalten sollten, dass auf Sünde der Tod steht. Bei jeder Sünde muss da jemand sterben. Und wenn nicht ich, dann das Tier an meiner Stelle. Und andererseits sollte diese ständig wiederholten Opfer die Sehnsucht wecken nach einem besseren Opfer, nach einem besseren Stellvertreter, einem, der ein für alle Mal Stellvertretung leisten kann. Und dieser bessere, dieser vollkommene Stellvertreter, der ist mit Jesus gekommen. Als Johannes der Täufer Jesus zum ersten Mal sah, am Jordan, wo er selber taufte, da rief er: Seht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Diese Formulierung, dass die Sünde wegnimmt, das geht ganz sicher auf den Ziegenbock, der in die Wüste läuft, zurück. Nirgends beim Passahlamm oder so ist die Rede davon, dass er die Sünden wegnimmt. Das geht auf den Ziegenbock zurück. Johannes hätte auch sagen können: Seht, hier ist euer Sündenbock. Hier ist der, der eure Schuld auf sich lädt und davonträgt. Und wo trägt er sie hin? Das steht in 1. Petrus 2. Er hat unsere Sünden an seinem eigenen Leib ans Kreuz hinaufgetragen, sodass wir jetzt den Sünden gegenüber gestorben sind und für das leben können, was vor Gott richtig ist. Und gleich ein Kapitel später sagt Petrus noch Folgendes: Christus selbst hat ja ebenfalls gelitten, als er, der Gerechte, für die Schuldigen starb. Er hat mit seinem Tod ein für alle Mal die Sünden der Menschen gesühnt und hat damit auch euch den Zugang zu Gott eröffnet. Sehen Sie, wie hier immer wieder dieses dieses Stichwort, die Brücke auftaucht zwischen Kreuz und uns für unsere Sünden, für eure Schuld. Darum ging's. Und Paulus schreibt, um von ihm auch noch einen Vers zu zitieren, den, der ohne jede Sünde war, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Jesus, unser Sündenbock. Ich weiß, das habe ich ganz bewusst ein bisschen, ja, fast anstößig formuliert, weil Sündenbock für uns ja irgendwie was Negatives ist. Wir wollen selber kein Sündenbock sein, und wenn wir jemand anders zum Sündenbock stempeln, ist das keine schöne Sache, nicht? Der Sündenbock selber hat ja gar nichts mit der Schuld zu tun. Das stimmt bei Jesus. Er hat nichts mit unserer Schuld zu tun. Er selber hat nie was verbrochen. Er nimmt unsere Schuld auf sich, genau wie ein Sündenbock. Aber der Unterschied ist, er tut das freiwillig. Er wird nicht gegen seinen Willen einfach in diese Rolle gedrängt. Er hat von sich aus sein Leben für uns gelassen. Dort ist das, was wir mit Sündenbock bezeichnen, und Jesus, unser Sündenbock, anders. Und es ist auch noch darin anders, wenn wir jemanden zum Sündenbock machen, dann wälzen wir unsere Schuld auf den ab, weil wir nichts mit unserer Schuld, weil wir sie nicht eingestehen wollen. Wir wollen nicht bekennen, dass wir eigentlich versagt haben. Das ist bei Jesus anders. Wenn wir unsere Schuld auf unseren Sündenbock Jesus abwälzen, dann tun wir das ganz bewusst, weil wir zu unserer Schuld stehen und sagen, es gibt kein anderes Türchen mehr raus aus dem Tod als über diesen Ersatz Jesus. Nur bei ihm werden wir frei. Übrigens hat das auch schon im Alten Testament der Prophet Jesaja angekündigt. Diese Stellvertretung, diesen Sündenbock. Sie kennen diese Stelle, die ist so großartig. Wir lesen sie einfach. Er hat die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen. Doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld, die Sühne, traf ihn, und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Wir alle waren wie Schafe, die sich verlaufen haben. Jeder ging seinen eigenen Weg. Ihm aber hat der Herr unsere ganze Schuld aufgeladen. Er war das Schaf, das stellvertretend für alle Schafe in den Tod ging. Unser Passahlamm, unser Sündenbock. Besser lässt sich das überhaupt nicht zusammenfassen, als Jesaja das hier tut in dem Kapitel 53. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Darum geht's bei der Sühne. Wir sind gerettet. Unsere Sünden können uns jetzt vergeben werden. Und hier möchte ich noch ein letztes Mal auf das Verhältnis von Sühne und Vergebung eingehen. Wenn wir an Vergebung denken, dann denken wir immer an Gnade. Wir sagen, eigentlich müsste Gott uns strafen, aber er lässt Gnade vor Recht ergehen. Er ist eben ein barmherziger, ein liebevoller Gott. In der Tat, Gott ist liebevoll und barmherzig. Aber lässt Gott wirklich Gnade vor Recht ergehen, wenn er uns verzeiht? Ich glaube nicht. Ich glaube, Gott lässt Gnade und Recht ergehen. Beides zusammen. Das Recht, also die Strafe, die bekam unser Stellvertreter Jesus zu spüren. Die Gnade, also die Vergebung, die kriegen wir ab. Wissen Sie, wenn Gott wirklich Gnade vor Recht ergehen lassen würde, dann hätte Jesus ja gar nicht sterben müssen. Dann hätte niemand sühnen müssen, niemand ersatzweise den Tod auf sich nehmen. Dann hätte Gott doch einfach eine allgemeine Amnestie aller Sünder beschließen können. Und Kraft dieses Beschlusses wären wir alle wieder mit Gott im Reinen. Ganz einfach. Aber er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt. Jesus musste sterben. Er musste dieser Mann am Kreuz sein. Eben, weil man mit Sünde nicht einfach, die kann man nicht einfach ausradieren, als wäre sie nie geschehen. Die steht zwischen Gott und uns Menschen. Mit der muss umgegangen werden. Die muss korrekt beseitigt werden. Die muss gesühnt werden. Und das ist Gottes genialer Plan gewesen. Gleichzeitig gnädig und gerecht zu sein. Sie kennen diese tolle Stelle aus dem 1. Johannesbrief. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Ich mag das. Dann ist Gott treu und gerecht. Nicht nur dann ist Gott treu und gnädig oder sowas, aber treu, das steht ja für seine Gnade. Und gerecht, beides. Das spielen wir oft gegeneinander aus. Aber weil er die Sünden gesühnt hat für uns durch Jesus, kann er gerecht sein, wenn er uns vergibt. Das hat auch schon wieder Jesaja gewusst im Alten Testament. Jesaja 45, es gibt keinen gerechten und rettenden Gott außer mir. Toller Vers. Es gibt in der ganzen Welt keinen anderen Gott, der gleichzeitig gerecht ist und rettet. Wenn er gerecht ist, würden wir sagen, dann muss er uns bestrafen. Wenn er uns retten will, muss er ein Auge zudrücken. Aber Gott macht keins von beiden. Oder Gott macht alles beide. Er kriegt das hin, weil er den Stellvertreter geschickt hat. Er ist zugleich der Gerechte und der rettende Gott. Er ist unser gerechter Richter und er ist unser Retter. Das ist einmalig. Und eigentlich macht erst das beides zusammen unsere Rettung so richtig sicher. Wenn Gott Gnade vor Recht ergehen lassen würde, Da könnte es immer passieren oder ich müsste immer Angst haben, dass Gott sich eines Tages plötzlich anders besinnt und wieder Recht vor Gnade ergehen lässt und alles wieder zurücknimmt, was er uns geschenkt hat und sagt so, ich verdonnere dich doch zum Tod. Nein, Gott hat Gnade und Recht walten lassen und deswegen, weil wir diesen vollkommenen Stellvertreter haben, unseren Sündenbock, der unsere Sünde auf sich genommen und am Kreuz die Strafe getragen hat, sind wir frei. So, das war's, was wir vom Jesus, unserem Sündenbock, lernen können. Nochmal, vor der Vergebung kommt immer die Sühne. Ich könnte es noch krasser sagen, erst die Strafe, dann die Vergebung. Strafe muss sein, vorher gibt es keine Vergebung. Im Hebräer, ich glaube, ich habe das auch noch hier, Hebräer sagt ganz klar, ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Das Blut des Opfers ist die Strafe, da muss jemand sterben. Sühne leisten, ohne das gibt es keine Vergebung. Erst die Strafe, dann die Vergebung. Unser Glück ist einfach das, dass Jesus sich anerboten hat, die Strafe an unserer Stelle zu tragen, unsere Schuld für uns zu sühnen. Und wer das glaubt und sein Leben Jesus anvertraut, der muss nicht mehr in seiner Sünde sterben, sondern der darf leben, weil Jesus für ihn starb. Schauen Sie, der letzte Vers, Römer 4, 25. Ah, das stand ja hier schon. Jesus wurde wegen unserer Verfehlungen dem Tod preisgegeben und seine Auferstehung bringt uns den Freispruch. Das ist die großartige Botschaft von Jesus, unserem Sündenbock. Jetzt will ich noch beten. Lieber Vater im Himmel, wenn wir über unsere Situation nachdenken, als Menschen in einer gefallenen Welt, als Menschen mit Sünde in unseren Gedanken und in unserem Tun. Und wenn wir ehrlich sind und unser Gewissen befragen, dann wissen wir ganz genau, dass wir vor dir nicht bestehen können und dass wir kein Mittel haben, um mit der Schuld fertig zu werden und um wieder freien Zugang zu dir zu bekommen, um wieder eine offene und ungetrübte Beziehung mit dir zu haben. Und das ist doch das Einzige, was wirklich zählt und was uns auch auf Dauer wirklich und allein glücklich macht. Wir wären wirklich verloren und müssten einfach auf den Tod zugehen und hätten keine Hoffnung. Und deswegen danken wir dir umso mehr, dass du von dir aus, trotz deines Zornes über die Sünde, in deiner Liebe dir etwas überlegt hast. Und dass du, Herr Jesus, bereit warst, zu uns in unsere Welt herunterzusteigen, aus deiner heiligen Welt, deiner Welt ohne jedes Unrecht, in unsere Welt, die so pickepacke voll ist mit bösen Dingen. Und dass du das auf dich geladen hast und weggetragen hast. Und wer sich hinter dich stellt, wer dir vertraut, der ist jetzt plötzlich frei. Der kann eine Beziehung mit dir beginnen. Der darf nochmal neu leben. An dessen Lebensende steht nicht der Tod, sondern das ewige Leben. Danke, Herr, für das, was du da getan hast. Ich danke dir, dass auch im Alten Testament vieles von dem schon so schön angedeutet ist und die Leute darauf vorbereitet wurden. Danke für dieses Anschauungsmaterial. Amen.